Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Für meinen heutigen Gast bin ich sehr weit gereist, weil ich mich besonders freue, nach fast 10 Jahren ihn persönlich wieder zu sehen. Er ist nicht irgendwer, sondern er ist ein Freigeist und er gehört, würde ich sagen, zu den Urgesteinen in der Freidenker-Szene. Ich begrüße recht herzlich Andreas Popp. Andreas, schön. Knapp 10 Jahre ist es jetzt her, wo wir uns gesehen haben. Schloss Großplassen, kannst du dich noch erinnern?
Ich erinnere mich gut, ja. Ich war dort in Mecklenburg-Vorpommern und wir sahen uns dort das erste Mal.
Und dann 10 Jahre aus den Augen verloren, aber irgendwie hatten wir ja immer Kontakt.
Genau.
Und ich muss eins gleich dazu sagen, auch für die Zuschauer. Zu dieser Zeit warst du schon eine öffentliche Person, hat mich auch sehr beeindruckt, deine Vita. Mhm. Und jetzt haben wir 2018 und überleg dir mal, es war noch der Sommer vor der Finanzkrise, bevor Hypo Real Estate kam, was alles passiert ist. Mhm. Wie siehst du das jetzt rückwirkend betrachtet von 2018 zu 2008?
Naja, es ist letztendlich ein Prozess, in dem wir damals schon waren und dieser Prozess läuft und der läuft konsequent weiter und das Ganze exponentiell steigend. Und was wir jetzt haben, ist die logische Abfolge dessen, was wir damals schon erkannt hatten, was ja auch schon in den 70er Jahren vom Club of Rome bekannt gegeben wurde. Und aus diesem Grunde ist das jetzt natürlich jetzt das Finale sichtbarer geworden.
Du hast ja sehr viel wirklich vorausgesagt, kann man schon sagen. Wir hatten ja damals vom Kamin, kann ich mich erinnern, philosophiert. Viele Dinge dachte ich, oh Mensch, nicht, dass er ein bisschen zu weit die Sachen herholt, aber ist ein Großteil ja so gekommen. Jetzt haben aber viele von uns doch gedacht, sag mal, dass dieses, hast du mal drüber gesprochen, Giralgeldsystem doch eher irgendwann den Bach runtergeht. Wann ist denn seit der finale Crash da? Der Tanz auf dem Vulkan, der ist ja nun schon so lange im Gang. Wie siehst du das?
Na, wenn wir überlegen, es ist ja nicht nur eine Frage des Giralgeldes und auch nicht der Frage der Ausbeutung von Arbeitgeber und Arbeitnehmern und auch nicht eine andere Frage, die wir in dem rein sachlichen Milieu suchen, sondern das ist ja eine Frage von uns Menschen selbst. Wir selbst sind ja verantwortlich für diese ganze Geschichte, die uns hier ereilt und das läuft konsequent durch. Zum Finanzsystem. Das Finanzsystem ist 2008 zusammengebrochen, der Euro theoretisch seit 2008 tot. Ich sage deshalb theoretisch, weil eine Währung, die gestützt werden muss, und sie musste ja gestützt werden und ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck ist, bereits als tot bezeichnet werden muss. Also es ist ja eine absurde Geschichte, bloß den Leuten hat es damals natürlich nicht so gepasst, weil sie gesagt haben, okay, ich habe zufällig noch 3.000 Euro auf meinem Bausparer, das passt mir jetzt aber gar nicht, dass das weg sein soll. Und dann haben die einfach weiter damit bezahlt und zahlen heute quasi mit einer Leiche.
Genau, aber wenn du mal schaust, natürlich um uns herum brennt es lichterloh, jetzt gerade auch in Frankreich, aber ich sag mal, der Deutsche, der träge Deutsche, der sagt sich, Zinsen sind fast bei null, ich habe jetzt ein Haus, was ich mir vor 5 oder 10 Jahren nicht leisten konnte, Kreuzfahrt gebucht, alles ist doch schön. So im Großen und Ganzen.
Nee, Trägheit ist ja kein deutsches Symptom, im Gegenteil. Die Deutschen haben eben halt das Problem der Erziehung des Eigenhasses dazu. Das ist das Problem. Ansonsten haben wir diese Trägheit natürlich auf allen Ebenen. Und egal, durch welches Land ich laufe, ich sehe eine Menschheit, die eigentlich nur noch blind durchs Leben taumelt statt geht. Und da liegt das Hauptproblem.
Das ist interessant jetzt, also den Blickwinkel zu verändern und sagen, du siehst es im Ganzen, also auch global.
Ja, klar.
Auch in Ländern wie Indien beispielsweise? Oder siehst du das nur auf die westliche Hemisphäre gezogen?
Also viele Menschen fühlen sich ja gerade aus dem deutschen Gefilden oder auch aus germanischen Gefilden. Deutschland ist ja nicht Germanien, sondern Germanien geht ja weitaus weiter. Das sind ja auch die Normannen, die Wikinger, die Gallier, die Goten. Und die Ostschweiz gehört ja auch mit zum germanischen Gebiet. Und die fühlen sich ja offen auch sehr zugehörig zu dem indischen Kontinent. Und man spricht ja auch von Indogermanen.
Dieses Wort Arier darfst du ja nicht verwenden, aber selbst die Arier, die ging ja damals bis nach Tibet rüber.
Ja, Arya also ist ja letztendlich Forschung. Auch ein Wort meines Erachtens aus dem Afghanischen, was letztendlich Mensch heißt. Und insofern, das sind ja viele Symbole. Und der indische Germanismus, also der Indogermane, das sind ja keine ausgewanderten Kieler Werftarbeiter, sondern das sind offensichtlich geistig gleichschwingende Personen. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass gerade auch aus Indien, wie zum Beispiel der Dalai Lama, regelmäßig nach Europa kommt, nach Deutschland kommt und so weiter und offensichtlich hier hohe semantische Plätze mit hoher Strahlung findet. Und ich glaube, aus diesem Grunde gehen auch so viele Deutsche runter nach Indien, weil sie dort ihre eigenen Strukturen sogar wieder zu erkennen. Hier gibt es ja Zusammenhänge, die natürlich nicht mal kurz in einem solchen Interview im Einzelnen zu erklären sind, aber zumindest mal anzusprechen, um danach zu forschen. Das ist sehr spannend.
Wie lange bist du jetzt, kann man sagen, schon in dieser Aufklärungsarbeit? Ist es ja bei dir tätig? Kann man das schon beziffern? Ja. Wie lange?
Seit 1984, das weiß ich ganz genau. Ich habe 1984 meine ersten Vorträge gehalten über das verzinste Geldsystem und über die Umverteilungsmechanismen. Und das ging zurück eben halt auf den Club of Rome, wo verschiedene Punkte festgehalten wurden, die die Zukunft letztendlich anbelangte. Und das waren dann eben halt solche Dinge wie Industrialisierung und so weiter.
Überbevölkerung,
ja. Armut, Ausbeutung des Planeten, ja. Zerstörung der Lebensräume und so weiter. Das sind ja alles Faktoren. Damals ist alles bekannt gewesen. Das war vor 46 Jahren. Die Problematik ist, was ist passiert seitdem? Nichts. Außer, dass es schlimmer geworden ist.
Man sieht dir immer an, ich gucke auch ganz gerne deine Videos, muss ich dir sagen, kommen wir gleich zurück. Das letzte Video fand ich überaus treffend, wo du gesagt hast, Politiker, gibt es für dich zwei Sorten. Einmal die Lügen und einmal die Verlogenen. Aber kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt ist es ja so, dass du so lange schon, ich sag mal, am Markt bist, in dieser Aufklärung. Und was gibt dir den Optimismus? Wenn man dich mal so anschaut, ich habe dich 10 Jahre nicht gesehen, habe das Gefühl, wir liegen beide wieder noch neben dieser Liege da an dem See und plaudern und lachen. Ja. Und das finde ich selten, muss ich sagen, bei den Leuten, die sehr aufgeklärt sind oder glauben, es zu sein, die sind eher frustriert mit ihrem Leben. Wo nimmst du den Optimismus her?
Die Hauptproblematik liegt darin, dass die Menschheit seit über Tausenden von Jahren existiert, aber bis heute gar nicht weiß, wozu. Und die Frage, sich zu stellen, wer bin ich, was ist meine Aufgabe, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und das sind eben halt die Bereiche, die auch in eine Welt hineingeht, die man als geistige Welt bezeichnet. Mit geistreich wird ja sehr oft verwechselt, wenn einer schnell agiert oder schnelle Witze macht oder spontan ist. Das hat mit geistreich nichts zu tun, sondern das ist letztendlich der innere Kern in uns, der letztendlich auch uns belebt und über den wir belebt werden. Und wenn wir den wieder zu uns finden, und das ist natürlich in unserer heutigen Zeit genau so absurd wie 1984, als ich über das Geldsystem sprach. Da hat man genauso gelächelt, wie man heute darüber lächelt, dass ich zum Beispiel diese Themen anspreche. Und ich bin deshalb optimistisch, weil ich gar nicht den Optimismus habe, dass jetzt irgendwie alles wieder gut wird, irgendetwas gestoppt wird. Machen wir uns nichts vor. Würden wir jetzt 20 Jahre zurückschalten können, per Knopfdruck, und wir hätten jetzt quasi wieder 20 Jahre zurück, die Menschen würden sofort wieder in die Lethargie verfallen, wieder in die Trägheit verfallen und wieder warten, bis sie da wären, wo sie heute sind. Das heißt, das Problem liegt offensichtlich nicht im materiellen, sachverständigen Denken, im gesunden Menschenverstand, sondern tatsächlich in der geistigen Anbindung, in der Intuition.
Hattest du damals schon so gedacht oder ist es erst über die Jahre so gekommen, dass du auch in diesen, also nicht die Metaphysik, so in diesen feinstofflichen Bereich reingehst?
Nein, ich habe damals nicht so gedacht. Ich war damals, wie auch heute durch meine Verstandesüberzüchtung hochgradig geistig behindert. Das bin ich auch heute noch. Und ich arbeite gerade die geistige Behinderung ab. Sprich, ich versuche, die Überzüchtung des Verstandes auf ein Mindestmaß zu bekommen. Unser Gehirn besteht aus meiner Sicht aus zwei Bereichen, aus einem Verstandesteil und aus einem geistigen Teil. Und der geistige Teil sollte letztendlich die Führung sein. Ja. Wir brauchen einen Führer und einen Ausführer. Habe ich Führer und Ausführer gesagt? Nein, wir brauchen einen Aufsichtsrat und einen Ausführer. Das ist, glaube ich, richtig. Brauchen wir nicht schneiden. Ich habe es ja richtig gestellt. Auf jeden Fall ist es so, dass an der Stelle wir natürlich eins gemerkt haben, dass der Verstand ein Werkzeug ist und dieses Werkzeug keinen Führer mehr hat. Und ich bin der Meinung, ein Handwerker gehört hierarchisch über den Hammer und nicht der Hammer über den Handwerker. Und das ist das, was wir derzeit haben, die völlige Überzüchtung eines kranken Verstandes und keine Intuition.
Weil du gerade sagst, Verstand, kranker Verstand. Mhm. Die Weisen Asiens, weißt du ja selber, der Kulturkreis, teilweise 1000, 5000 Jahre alt und älter, die Weisen Asiens haben schon immer gesagt, dass der Verstand ein guter Diener ist,
ja,
aber ein schlechter Meister.
Richtig.
Und wenn ich dich so verstehe, du kannst mich gerne berichtigen, rufst du zur Meisterschaft auf und nicht zur Dienerschaft.
Oder habe ich falsch verstanden? Wenn unser Gehirn damals zweigeteilt war, das heißt der Verstand und der Führende, der Geist, der Aufsichtsrat, gleich groß waren. Wir wissen aber heute, dass wir diesen Verstandesteil als Großhirn bezeichnet und den geistigen Führer, den Aufsichtsrat als Kleinhirn, dann ist das der Offenbarungseid im Prinzip unserer Verfehlungen, wie wir evolutionär eben halt immer weniger die Führung zu Worte kommen lassen, heißt die Intuition. Ja, wir kennen ja die Intuition.
Wo sitzt denn die Intuition bei uns?
Das ist schon unser Seelenleben. Das ist schon unser Seelenleben. Das ist also letztendlich die Anbindung, wo sie jetzt physisch sitzt. Das gibt ja Leute, die auch die Seele ablehnen und sagen, wo soll denn eine Seele sein? Ich habe 1000 Leute operiert, ich habe noch nie eine Seele gefunden. Ich habe das neulich erlebt mit einem Arzt, der mir sagte, ich habe noch nie eine Seele gefunden. Also ist für mich die Seele nicht existent. Mhm. Dann habe ich gesagt, sag mir mal, wo dein Gedanke ist jetzt in diesem Augenblick. Und wenn du mir nicht sagst, wo er ist, dann muss ich ja eben halt davon ausgehen, dass es ihn gar nicht gibt. Oder der Wille, nur weil ich den Willen, mich zu entscheiden, nicht finde in einem menschlichen Körper, kann man nicht daraus ableiten, es gibt keinen, denn wir wissen, wir haben einen Willen. Und genauso haben wir natürlich auch eine Seele. Das ist eben halt relativ einfach.
Wie kennst du das sicherlich, ist ja wie die alte Metapher von dem Gespräch zwischen den Gehirnchirurgen und den Kosmonauten über Religion, wo der Kosmonaut sagt, ich war schon so oft im Weltall, habe noch nie Gott gesehen. Und dann sagt der Chirurg, ich habe so viele Gehirne operiert, habe noch nie einen Gedanken gesehen. Ne? Also die Frage ist, ist genau dasselbe, wo ist was? Aber ich finde es schön und damit hebst du dich, glaube ich, auch ab von vielen Berufskollegen von uns, die ja relativ, ich sag mal, in dem Bereich festhängen, sag jetzt mal ganz ketzerig, da ist der Migrationspakt, wir müssen was dagegen tun, ist okay, aber ich finde es schön, dass du auch einen anderen Bereich mit einbeziehst.
Richtig. Es ist ja gar nicht eine Frage, dass der Verstand jetzt runtergefahren werden muss im Prinzip, sondern er muss erweitert werden. Mhm. Wenn ich also die geistige Ebene mit reinnehme, bedeutet das nicht zu Lasten des Verstandes, sondern zur Erweiterung und Nutzung des Verstandes. Denn nur wenn die Intuition dabei ist. Nehmen wir uns mal das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern die Intuition von Eltern. Eltern sind bereit zu arbeiten. Der Vater macht Überstunden, die Mutter geht nebenbei putzen, dass es den Kindern mal richtig gut geht. Die Intuition und der Wille, die Empfindung sagt ein, ich will das tun. Die Sehnsucht den Kindern, dass es denen besser geht, ist groß. Das ist noch eine Intuition. Nehmen wir mal als Eltern jetzt eine Bundeskanzlerin, die ja auch als Mutter der Nation und die Kinder wären jetzt zum Beispiel das Volk. Und sie sagt, wir verschulden uns jetzt nochmal so richtig, das können unsere nachfolgenden Generationen ja abbezahlen. Die Eltern möchte ich sehen, die sagen, ich hole mir jetzt eine schöne Mercedes S-Klasse, darf man das sagen? Ja, ich glaube, ja. Hol mir ein großes Auto für Hunderttausende von Euro. Unser Junior ist jetzt 3, wenn er 25 ist, dann kann er anfangen mit abzahlen, hat das mit 40, hat er das Ding weggehauen. Also das ist ja absurd, das würden wir nicht tun. Und hier merken wir tatsächlich, dass in unserem normalen irdischen Leben die Intuition völlig weg ist, während sie in diesen Familienstrukturen immer noch findbar ist. Und wenn wir das erkennen, dass wir tatsächlich nachhaltig denken müssten, und wir wissen ja alle die Fehler, wir wissen sie, aber alle machen weiter.
Wir sind jetzt alle.
Bitte?
Wir sind jetzt alle.
Nein, alle meine ich jetzt im Durchschnitt. Im Durchschnitt machen alle weiter. Ja, wir machen ja letztendlich auch irgendwie weiter. Wir fahren weiterhin Autos und so weiter. Ich meine, wir sagen, wir lassen uns jeden Unsinn verkaufen. Man erzählt uns irgendetwas über eine Klimaerwärmung und bis heute ist gar keiner in der Lage, das überhaupt zu messen. Ich meine, die Frage, wenn wir eine hätten oder eine haben, ich kann ja auch nicht beweisen, dass es keine gibt, denn es ist schwer, wissenschaftlich zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Aber man muss erstmal erkennen, was ist überhaupt ein Klima? Und wenn einer sagt, wie können wir das Klima überhaupt messen, dann müssten wir rund um den globalen Körper, müssten wir Messgeräte haben in gleichen Abständen, wenn wir eine Mittelung der Wetterwerte haben wollten. Das ist das Klima. Wir können es bis heute nicht machen, also wissen wir gar nicht, ob das Klima sich erwärmt oder abkühlt. Wir wissen nur, in bestimmten Bereichen gibt es Veränderungen, hat es übrigens immer gegeben.
Okay.
Daraus jetzt aber zu schließen, wie verhindern wir das, da wird die Frage gar nicht mehr gestellt, gibt es das überhaupt? Es ist ja gar nicht messbar. Jeder Wissenschaftler weiß, dass es nicht messbar ist. Wir können also ein paar Stichpunkte nehmen und das sind meistens Ballungsgebiete auch, wo irgendwelche Menschen sind, wo auch vielleicht durch technische Veränderungen eben halt Veränderungen von Wettern stattfinden. Wir wissen das ja, wie das Ganze läuft. Okay. Man kann den Menschen ohne ein Mindestmaß an Logik quasi alles verkaufen.
Siehst du jetzt den Mensch aus dem Jahre 2018 gebildeter, ungebildeter oder wie siehst du ihn im Vergleich zu den Menschen aus dem Jahre 84? Wo wir noch die Ostermärsche, Friedensmärsche, du kennst die politische Situation, SS-20, Pershings, Anfang der 80er hat es begonnen, wo die Leute doch sehr sensibilisiert waren bei dieser Thematik. Wie siehst du den Vergleich also zu den aufgeklärten Menschen in Deutschland Mitte der 80er Jahre und jetzt im Jahre 2018?
Nein, wir haben eine Situation, dass natürlich eine Führungsstruktur der politischen Ebenen die Menschen verändert hat. Ich habe das an meinen beiden Söhnen erkannt. Die sind 36 und 37 Jahre alt, ja jetzt schon. Ich habe 4 Enkel. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, wie damals diese Jugend, die sind ja heute ja auch schon an die 40 herangehend, wie die sich verändert haben in der Zwischenzeit. Und damals habe ich schon festgestellt, dass es Veränderungen gibt durch das Schulsystem. Wenn ich mir heute die jungen Leute ansehe, komme ich gar nicht mehr mit. Ich muss für mich selbst
gestehen. Ja, wie nicht mehr mit, in welchem Bereich?
Ja, ich komme nicht mehr mit in diesen... Ich stelle fest, dass ich diese Warnzeichen meiner Söhne nicht wahrgenommen habe. Ich habe da, das muss ich offen zugeben, versagt, weil ich sie nicht erkannt habe. Ich war mit meiner Karriere beschäftigt, mit meinen Firmen beschäftigt, das war alles wichtig und habe viele Dinge nicht wahrgenommen.
Der Prophet im eigenen Land.
Ja, also das ist
richtig. Ich weiß genau, was du meinst.
Ich kann es absolut verstehen. Und ich habe heute eben halt Enkel und wenn ich sehe, wenn die heute in den Schulen erzogen werden mit Gender und also im Prinzip wieder natürlichen Dingen.
Tut es dir nicht weh? Tut es dir nicht richtig weh, sowas
zu erkennen? Ja, natürlich tut das weh. Aber es ist auch eine logische Wechselwirkung, wenn man die Gesetze der Natur versteht. Die Menschheit ist offensichtlich auf einem Irrweg. Die Schöpfung ist perfekt.
Ja, das ist mir die Frage. So 84 war es da auch schon so?
Oder doch, es war auch schon so. Es war auch schon im 17. Jahrhundert so.
Okay.
Es war auch schon um das Jahr Null so. Die Menschen haben sich gar nicht so dramatisch verändert. Die Evolution, die ja mit der Schöpfung keine Gegentheorie darstellt, sondern die ja letztendlich auch ein Bereich der Schöpfung ist. Mhm. Ja, die Evolution bezieht sich nur auf den Körper. Also ich sage zum Beispiel nicht, ich bin ein Haus, ich bin ein Auto, ich bin ein Körper, sondern ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe einen Körper. Ich nehme mich also getrennt von meinem Körper wahr.
Nur glauben wir das oder wissen wir das oder glauben wir zu wissen? Das ist die Frage.
Was ist Glaube? Was wissen
wir? Nein, weil wir jetzt sagen, im Jahre Null war es so, im 17. Jahrhundert, ich habe da nicht gelebt.
Deswegen also wenn wir zum Beispiel die Körper überprüfen, beispielsweise von versteinerten Menschen, dann stellen wir fest, dass das Gehirn noch anders war, aber das Kleinhirn war schon ein Kleinhirn, das heißt, der Aufsichtsrat war damals auch schon in Schwierigkeiten. Und wenn man sich beschäftigte mit der Zeit um die Jesus-Hinrichtung, das heißt ja immer, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, ist natürlich Blödsinn, muss nur ein Wort umtauschen, der ist durch unsere Sünden am Kreuz gestorben, dann passt es, dann macht es auch Sinn. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was waren die Ursachen dafür, und zwar egal, ob Metapher oder nicht, das ist nicht die Frage, dann stellt man fest, dass genau dieselben Ursachen wie heute schon nur noch nicht so ausgeprägt vorhanden waren.
So grob gesehen, okay. Mhm. Jetzt eine wichtige Sache mit den Kindern, weil viele Zuschauer, das finde ich immer sehr interessant, auch in meinem Format, schöne Grüße an die jungen Leute, also wir haben wirklich Fans, 14, wisst ihr selber, 14 bis 18, unheimlich viele, das macht mir Mut, wirklich Mut, dass die Leute wie dich anschauen oder auch andere in unserem Format. Auf der anderen Seite habe ich zu diesem Thema ganz frisch was mitgebracht, weil du gerade von deinen Enkeln sprachst. Mhm. Das ist aus der BZ bei uns aus Berlin. Sollen Kindergärten die politische Gesinnung der Eltern überprüfen?
Ja, ja.
Und deswegen sind wir gerade bei einem Punkt, wo ich sage, ganz frech, also in meiner Jugend war es nicht der Fall. Und 84 bezweifle ich auch, dass es der Fall ist. Warum hat sich das so dramatisch verändert? Das ist die Frage.
Das ist eine Frage, die wirklich nicht zu beantworten ist in einem solchen Format, ohne in Schwierigkeiten zu kommen.
Okay.
Aber wir müssen einfach wissen, dass es oberhalb der Politik natürlich schon Strukturen gibt, die letztendlich die gesamten Steuerungen, es klingt natürlich sofort wieder nach wilder Verschwörungstheorie, so ist es aber nicht. Wir wissen es doch alle, dass es so stattfindet. Und die Menschen, die dort in den Führungsetagen sind, die haben ja auch ihre Intuition, die amok läuft. Aber offensichtlich haben wir hier auf irgendwelchen okkulten Ebenen. Ich möchte Goethes Faust mal zu Rate ziehen.
Mhm.
Und Goethes Faust ist ja für die jungen Leute heute gar nicht mehr bekannt. Für die meisten ist Goethes Faust ein Boxer im Mittelschwergewicht. Und wer sich heute
Mephisto,
mit Mephisto auseinandersetzt und mit der Thematik auch des Bösen an sich, denn die Frage, die sich ja immer wieder stellt, ist, wenn diese Mächtigen alles zerstören, zerstören sie sicher auch.
Wieder Krebs.
Oh, genau, und dann muss die Frage gestellt werden, vielleicht ist das ja ihr Ziel, denn ich kann mittlerweile gar keine andere Argumentation mehr zulassen. Mhm. Handelt es sich um einen Massensuizid und man will viele mitnehmen? Manchmal, das ist jetzt ins Unreine gesprochen, aber manchmal schießen mir solche Gedanken durch den Kopf. Für mich ist es anders nicht mehr erklärbar, dass wir mit Wissen und Wollen, wir wissen, welche die Ursachen sind, wir wissen, welches die Fehler sind, wir wissen, welche Probleme es gibt, wir wüssten auch, welche Lösungen es gibt, aber wir tun es nicht. Und die Menschen, die dort ganz oben sitzen, selbst Kinder haben und wissen, dass sie die Erde zerstören, das heißt den Lebensraum zerstören für sich und die Nachkommen, und trotzdem tun sie es, dann kann ich ja irgendwann nur noch zu dem Schluss kommen, hier tatsächlich das Böse an sich, das Dunkle an sich, in Erwägung zu ziehen und sich mich dann auf die Hochkultur der Deutschen zur Zeit von Goethes, mich darauf zu konzentrieren.
Andreas,
ich will es versuchen, so zu umschreiben.
Deswegen habe ich mich besonders auf unser Gespräch heute gefreut, weil vom Herzen gefreut, weil es sind so Sachen, und weißt du selber, wenn du ein Freigeist bist, auch sehr tief einsteigst in die Materie, dann wirst du feststellen, dass du teilweise sehr einsam bist, weil du dich mit wenig Leuten unterhalten kannst, weil die nicht verstehen, ohne überheblich rüberzukommen. Mhm. Und diese Fragen finde ich toll, das wird ansprechen, kriegst du auch Gänsehaut gerade, das sind die elementaren Fragen nach dem Warum,
klar,
und Wieso. Und die sind über Bilderberger und CFR und wie sie alle heißen, geht noch viel, viel, viel weiter. Mhm. Und ich kann sie dir noch nicht mal beantworten, weil ich, lass uns darüber kurz philosophieren, diese Logik, dass Leute wie Rothschilds, Rockefellers morgens, wie sie alle heißen, spielt Geld keine Rolle, denen ist alles völlig egal und die Ressourcen sind alle weg. Und was motiviert die Leute überhaupt noch? Warum machen die das? Du sprachst von den Lügnern und Verlogenen. Das sind ja nun, wie nennst du die immer, die Leute? Du hast immer so einen guten Ausdruck für die.
Ich weiß nicht,
du sprichst über diese Hierarchieebene, die Politiker. Sind doch, du redest doch über die Ebenen auch in den Videos. Das ist dann die übergeordnete Ebene, sind die Medien und dann kommen die Banken. Wie auch immer, wir reden über die Ebene, die über der obersten Ebene steht.
Ja.
Welche Ebene ist das?
Ja, das ist die Plutokratie, hat man es damals gesagt. Danistokratie haben wir sie genannt. Das sind eben halt die Strukturen, die da drüber stehen, ja. Aber es ist wirklich schwierig, diese Fragen zu beantworten, weil wir haben zwei Gruppierungen eben halt. Wir haben einmal die Erleuchteten. Mhm. Und wir haben die sichtbaren Führer, das sind aber nur die Beleuchteten. Sie glauben aber, dass sie erleuchtet sind, sind aber nur Beleuchtet. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man da plötzlich mal am Schalter spielt, am Dimmer, dann fängt das an zu flackern und dann kriegen die ein ernstes Problem. Die glauben ja selbst, dass sie in der Führungsposition sind. Das heißt, da wird also ein schwarzer Wagen vorgefahren mit Blaulichter oben drauf und mit einer Motorradstaffel hinterher. Dann glauben die wirklich, die sind wichtig. Das Richtig. Ist absurde. Man kann den Menschen das einreden und sie halten sich sogar für fähig und sie halten sich auch für hochkompetent, aber sie merken gar nicht, dass sie nur beleuchtet sind, nicht erleuchtet.
Wer ist denn erleuchtet?
Das weiß ich gar nicht, wer das ist. Ist es mir auch eigentlich gesagt völlig wurscht. Da kommen wir in die okkulten Systeme eben halt rein, die hier in einer solchen Sendung schwer zu diskutieren sind. Wir sehen sie in der Auswirkung. Deshalb beschäftige ich mich ja, um da die Kurve zu kriegen, auch klar, wieder mit der Thematik, mit den Finanzsystemen, mit den Geldsystemen. Wir sehen ja die Eigentumsrechte, die Umverteilungsmechanismen von fleißig nach reich, die bedingungslosen Spitzeneinkommen, die immer größer werden.
Das Sichtbare ist ja ohnehin nur die Manifestation des Unsichtbaren. Es ist natürlich schwer, über das Unsichtbare zu reden, brauchen wir auch nicht weiter zu machen. Aber ein Rothschild oder Familie Rothschild zum Beispiel, die sind ja nun mal sichtbar. Und deswegen ist die Frage, was motiviert so eine Leute überhaupt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar keine Rothschilds. Ich weiß nur, dass es den Namen gibt. Ich weiß nur, dass es die Meyer-Amtschild, Rothschild beispielsweise damals noch eine kleine Familie war.
Bauer hießen die am Anfang.
Ja, wenn die aber sich exponentiell weiterentwickeln durch Nachkommen, durch also eine vertikale Vervielfältigung, sprich durch Weitervererbung, dann werden die natürlich exponentiell immer mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Ein paar Tausend, 20.000, 50.000. Wo sie sich dran
festbeißen, aber das grundsätzlich.
Heißt, ich sehe da nicht irgendeinen mit einer dicken Zigarre, sondern ich sehe Strukturen.
Okay.
Ich sehe zum Beispiel eine BlackRock-Geschichte.
Ja.
Und die Größenordnung von BlackRock liegt bei 3,67 Billionen.
Das motiviert dich.
Ja,
was motiviert
bei 3,67 Billionen Dollar. Mhm. Das ist ungefähr das Doppelte des gesamten Bruttoinlandsproduktes der Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Ja, und das ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Den gehört fast alle großen deutschen Unternehmen also, daran beteiligt. Aber was motiviert denn diese Konzerne, sag ich mal? Es gibt ja irgendwo Köpfe, wenn du von großen Firmenstrukturen sprichst, aber wir haben ja, das war ein guter Punkt vorhin, fand ich, mit diesem Böse. Warum läuft es so ab auf dieser Erde und warum lernen wir alle nicht?
Wir lernen, aber die Problematik ist, dass das Böse ist ja nicht etwas Externes, was uns in den Bann zieht, sondern das sind wir selbst, die es entwickelt haben. Es gibt ja nicht irgendwie einen Gott und einen Teufel, sondern es gibt eine Schöpfungsstruktur, ein Gesetz der Natur und im Rahmen dieser Gesetze der Natur, der Begriff Gott ist natürlich so belegt durch Kirchen und so weiter, dass ich ihn ersetze gern durch den Begriff die Gesetze der Natur. Statt dem Begriff Gott kann man mit Leben kommen, sehr nah dran. Und wenn wir dann wissen, dass wir durch unsere Gedanken formen, eben halt Energien reingeben können. Gedanken sind eben nicht frei. Und diese Gedanken sich im Rahmen der Anziehung der Gleichart, ist eins der Naturgesetze, deshalb sitzen wir zusammen, nicht weil wir beide Schalke 04-Fans sind, sondern weil wir uns mit diesen Themen beschäftigen.
Also ist nicht Resonanz? Resonanz?
Natürlich, ja, natürlich. Aber das ist diese Anziehung der Gleichart. Das Resonanzprinzip gilt ja überall. Aber die Anziehung der Gleichart ist ein Gesetz der Natur. Und dieses Gesetz der Natur bringt uns natürlich letztendlich zusammen. Und wenn wir dann beispielsweise negative Gedanken als Gebilde abgeben.
Aussenden, klar, Sendempfänger,
ja. Und die verbinden sich mit anderen negativen Gedanken nach der Anziehung der Gleichart, verstärken
Gedankenkörper,
sich.
Entstehen Gedankenkörper.
Und fallen dann auf den Aussender wieder zurück.
Aber da muss ich ganz frech jetzt nachfragen. Gedanken sind frei, habe ich so noch nicht gehört. Also ich bin offen für jede Art von neuen Gedankenmustern. Wie kannst du das erklären? Weil wenn jetzt mit Leuten sprechen würdest, ob nun religiösen Menschen oder selbst Leuten mit der Quantenphysik, die sich damit befassen, Gedanken sind nicht frei. Was sind denn Gedanken, wenn die nicht frei sind?
Ich bin also nicht religiös, muss ich dazu sagen, überhaupt nicht. Ich glaube auch an nicht. Ich bin überzeugt. Und Überzeugung ist was anderes als Glaube. Religionen und Wissenschaften müssen immer exakt zu demselben Ergebnis kommen. Kommen sie nicht zu demselben Ergebnis, liegt irgendwas falsch.
Mit den Gedanken, weil du sagtest, die Gedanken, habe ich vielleicht
richtig verstanden,
naja, falsch verstanden,
ja, doch, Gedanken sind Gedanken, nicht frei. Weil wir mit den Gedanken natürlich auch erschaffen. Wenn wir uns vorstellen, dass wir letztendlich dieser ganzen Lebensenergie ja ausgesetzt sind. Wir haben ja eine permanent fließende Lebensenergie. Die fließt durch den Tisch, durch uns durch, durch sonst was hindurch. Und wir diese Energie zwar nicht sehen unmittelbar, aber sie in der Wirkung wahrnehmen. Wie wenn ich in ein Sonnenlicht beispielsweise eine Lupe halte und kann damit ein Feuerchen entzünden. Dann habe ich diese Strahlung vorher nicht gesehen. Aber ich sehe plötzlich die Auswirkung durch die Bündelung. Wenn ich jetzt in der Lage bin, beispielsweise mich selbst als Lupe zu verstehen und würde mich einstellen quasi und ein Brennglas, mich als Brennglas empfinden und die normalen Strömungen, die durch mich hindurchgehen, fokussieren und strahlen auf einen bestimmten Punkt mit ganz viel Energie, mit Gedanken angefüllt, dann kann ich damit etwas verändern. Das ist nicht meine eigene Schöpferkraft, sondern ich bin eine Art Durchlauferhitzer.
Ich finde es total spannend. Also ist ja noch mein Thema.
Spricht für deinen guten Geschmack.
Das ist absolut mein Thema, aber ich weiß, deswegen, wir müssen natürlich jetzt auch ein bisschen Mainstream machen für unsere Zuschauer.
Ja.
Ich weiß, es sind einige dabei, die werden sagen, super, weiter, aber ich habe es damals erlebt mit uns, wie wir dann auch abends noch und nächsten Morgen philosophiert haben, war toll. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die wollen einfach mal handfeste Sachen hören und wollen sagen, wir haben den Migrationspakt, jetzt in ein paar Tagen Marrakesch, großes Treffen. Was hältst du davon?
Ja, natürlich gar nichts. Es ist ja letztendlich ein Menschenhandelspakt. Der wird ja nur als Migrationspakt bezeichnet. Und es ist ja so, dass dieser Migrationspakt natürlich ein ganz klassischer Auswuchs ist einer Politik, einer Strategie, die generalstabmäßig umgesetzt wird. Wir haben über Jahrhunderte die sogenannte dritte Welt. Es ist ja spannend, dass wir die Welt erste, zweite und dritte Welt einteilen, als hätten wir davon mehrere in einer Schublade. Ja, und die Umweltverschmutzung in der dritten Welt würde uns nicht erreichen. Das ist ja diese anthropozentrische Hybris, also den Mensch als so Überheblichkeit des Menschen, sich als Endprodukt der Evolution anzusehen, weil er ja nur körperlich denkt, weiter kann er ja gar nicht. Und die meisten können nur denken von der Tapete bis zur Wand. Das ist das Problem. Und wenn wir dann natürlich solche Sachen sehen, eben halt wie diese Geschichte mit dem Migrationspakt, da wird einem natürlich kotzübel. Deshalb habe ich neulich dieses Video gemacht, wo ich die Politiker angesprochen habe.
Super, können wir mal drauf eingehen, weil das war überragend.
Das weiß ich gar nicht.
Das war
eine Herzensangelegenheit für mich.
Ich sag's dir nochmal, wie du es gesagt hast. Also ist ja immer so, du hast eine Menge Sympathisanten, wir haben auch eine Menge Sympathisanten und kann sein, dass einige Leute dich noch nicht kannten, dann musst du das unbedingt bringen, weil das war das Ding. Du hattest so sinngemäß gesagt, du siehst, es gibt zwei Arten, du warst viel unterwegs, hast viele Politiker kennengelernt in deinem Leben, du siehst dort zwei Arten, einmal die lügen und die Verlogenen. Die Lügen sind die in den obersten Schichten zu finden sind.
Die den Kern der Wahrheit kennen.
Die den Kern der Wahrheit kennen, die bewusst das sagen und die Verlogenen sind die, die hier nur hinterher rennen. Kannst du das bitte nochmal rüberbringen, weil das war eine überragende Metapher?
Also wir stellen ja fest, dass wir Politiker haben, die konsequent falsch liegen. Davon kann man ausgehen, dass die meistens das verstehen, was sie sagen und wider besseren Wissens eben halt auch die Unwahrheit sagen. Das ist eine charakterliche besondere Auslese. Manche Menschen sind dafür prädestiniert. Deshalb haben sie führende Positionen, übrigens auch in Firmen. Und dann gibt es natürlich die Masse, ich nenne sie mal die Parlamentsfüllmasse, die man beispielsweise so im Durchschnitt fragt. Den braucht man auch gar nicht widersprechen. Man muss so ein paar Minuten warten, dann machen sie es von alleine. ohne dass sie es merken, weil sie nur irgendwelche Phrasen hinterherlaufen. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben. Wir haben ein Wahlsystem, wo das Mehrheitswahlrecht gilt. Und das ist das Entscheidende. Und 90% der Leute, die wählen gehen, denke ich, wissen nicht im Ansatz, was sie wählen und warum. Mit anderen Worten, wenn dort eine solche geballte, besondere Situation an Menschen wählt, mit besonderen Eigenschaften des absoluten Standards ohne Nachhaltigkeit, dann wird auch ihresgleichen an die Macht kommen. Ist doch logisch, weil sie die Masse ausmachen. Und die restlichen 10%, die intellektuellen, geistig festgebundenen, nachhaltigen Denker, haben niemals eine Chance, weil die Masse es nicht versteht. Dieses Lügen und Verlogene ist ja nicht nur eine typische Situation für die Politiker, sondern für eigentlich alle Menschen. Im Prinzip repräsentieren die Politiker und die Politik das Volk ideal. Ja, wir haben nur welche nicht dabei, die tatsächlich ehrlich und aufrichtig sind. Das geht gar nicht. Das schließt das System ja aus.
Genau.
Das ist das Hauptproblem natürlich. Die werden dann bei der Bürgermeisterebene spätestens abrasiert und kommen nicht mehr höher.
Lass uns noch bei der Wahlgeschichte bleiben. Du hattest damals auch legendäre Videos gemacht, wo du zum Wahlboykott aufgerufen hast.
Naja, zum Wahlboykott habe ich nicht.
Nee, du hast nur gesagt, ich gehe nicht. Ich gehe nicht wählen und du hast mit der Urne, das ist die Urne Deutsch. Okay, Entschuldigung bitte.
Ja. Kein Problem.
Genau, okay.
Also jeder kann wählen, wenn er lustig ist.
Genau,
aber er wählt nur nicht aus meiner Sicht.
Ja, aber lass uns mal bitte genau da bleiben. Warum? Da haben wir beide, gehen wir 100% d'accord. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich hatte letztes Jahr ein Video gemacht darüber.
Habe ich mitbekommen,
Die haben mich gesteinigt. Ja, ich sag's klipp und klar, wie es war. Es gab Mordaufrufe. In der Epoch Times wurde gelöscht als Kommentar. Dachte, was ist denn jetzt los? Dann wurden Videos gedreht, da warst du mit einer der Protagonisten, ich, da wurden Alexander Wagand auch, also einige, Joe Conrad, also einige Leute, die ähnlich gesprochen, wurden gesteinigt letztendlich im Netz. Und jetzt frage ich dich allen Ernstes, deswegen muss das Thema heute nochmal rübergebracht werden. Was motiviert die Leute daran, immer wieder Hoffnung zu haben? Und das Wahlrecht, wie du schon erklärt hast, verbietet es ja von alleine.
Ja, diese überzogenen Reaktionen der Menschen muss man natürlich versuchen zu verstehen. Es sind Menschen, die in der Verzweiflung sind, die nicht angebunden sind, die Ängste haben, ganz einfach Ängste haben. Und sie sind permanent mit dieser Hoffnung konfrontiert. Und die Hoffnung ist das Übelste der Büchse der Pandora. Als man die Büchse der Pandora geöffnet hatte, da war das Böse raus und es ist nicht mehr zurückzuholen. Aber das Perverseste, was in der Büchse war, war nicht das Böse, sondern die Hoffnung. Weil die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Und wenn man das eben halt versteht, kann man mit der Hoffnung auch einen Leidensprozess in die extreme Länge ziehen. Man muss jetzt vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil Menschen, die jetzt beispielsweise schwer krank sind und hoffen, wieder gesund zu werden und so weiter, denen möchte ich auf gar keinen Fall zu nahe treten. Das ist aber eine andere Form von Hoffnung als die, von der ich jetzt hier rede. Das Problem ist, die Menschen befinden sich in einer pluralistischen Ignoranz. Und einige werden wach daraus. Die pluralistische Ignoranz ist, wenn ich werde mit einer Situation konfrontiert, die mich dermaßen schockt, nehmen wir mal an die Grenzwegfall 2015, das ist ja keine Grenzöffnung. Eine Grenzöffnung ist ein verwirrender Begriff. Entweder eine Grenze ist zu oder es gibt keine. Eine offene Grenze ist de facto Blödsinn. Ja, also alleine dieser Begriff der offenen Grenze ist ja schon Schwachsinn, hoch drei. Ja, also das heißt, durch den Wegfall der Grenze, man hat einfach 2015 die Grenze abgerissen. Fertig, weg, aus. Seitdem gibt es keine mehr. Jeder latscht kreuz und quer rüber. Ist interessant. Ich bin gerade aus Kanada gelandet und stand dann da bei Ausländern am Schalter dort in Frankfurt. Und das war sehr spannend und das waren überhaupt keine Asylanten oder sowas oder auch Einwanderer da, weil die kommen ja auch dann mit dem Taxi oder was auch immer über die österreichische Grenze. Und das ist ja auch in Ordnung, das ist eine ganz andere Situation. Das bedeutet aber, dieser Wahnsinn, dieser Wegfall der Grenze hat uns, mich übrigens auch, so geschockt, dass man erst einmal sprachlos ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man sah die Bilder von diesen Tausenden von Leuten, wie sie reingeführt wurde. Und es war ein tiefer Schock für uns, für alle. Und die Masse macht dann erstmal, das kann doch nicht sein, und beobachtet, was machen die anderen? Die anderen stehen aber auch unter Schock und machen auch nichts, weil sie warten, das, was ich was mache. Und jetzt entsteht die pluralistische Ignoranz, dass alle irgendwie... Oh, geht weiter. Und irgendwann manifestiert sich das. Jetzt haben wir eben halt den Salat... Ja, eine völlig unkontrollierte Einwanderung zu Lasten der Flüchtlinge, denn es gibt ja auch Flüchtlinge unter den Einwanderern, um die tut es mir nämlich leid, die wenigen, ja, aber das ist wichtig und die nehmen ja auch den ganzen Flüchtlingen den Platz weg und diese menschenunwürdige Politik, die wir dort haben, wird jetzt manchen Menschen klar und jetzt werden sie wach und stellen die Frage und sagen, warum nehmen wir nicht einen Bruchteil des Geldes und helfen den Menschen vor Ort? Warum hat man das gemacht? Man kann doch nicht allen Ernstes sagen, die haben
Wer
nichts
sagt
davon
das?
Gewusst. Das sagen die normalen Menschen jetzt, weil sie jetzt
anfangen die normalen zu Menschen.
Ja, die erkennen das langsam. Die Politiker, da können wir nichts erwarten. Das müssen wir einfach mal außen vor lassen. Es kann nur von den Menschen ausgehen, aber das ist eine reine materielle Ebene. Die Fakten sind geschaffen. Es ist jetzt so, wir befinden uns in einem Wandel. Ich bin aber nicht aufgegeben, ich bin ganz fröhlich. Weil ich sage ganz einfach, diese Welt wird sich verändern, wir haben uns das eingebrockt und wir müssen mit der Situation jetzt einfach umgehen lernen. Mhm. Das können wir gut finden oder nicht, aber so ist das Leben. Wenn man von der Reinkarnation überzeugt ist, verliert man ja nicht sein Leben, sondern nur einen Erdengang. Mhm. Ja, und dann ist man wieder dabei, wenn man Glück hat. Oder auch vielleicht, wenn man ganz großes Glück hat, ist man eben nicht mehr dabei. Also was ich damit meine, ist einfach, dass diese Phase der menschlichen Ängste, die wir haben, natürlich dann auch dazu führt zu Mordaufrufen oder sonst was. Das sind ja dann, ich kenne das ja auch, das sind dann eben halt so Dinge, die sich dann plötzlich entwickeln.
Gut, aber es war mir wichtig und ich sag mal, wir können wahrscheinlich hier 10 Stunden Sendung darüber machen und ich habe erkannt, ich habe ja noch mal ein Statement danach, wenn wir noch ein paar Minuten
bleiben. Ja.
Wir haben damals ein Statement dazu noch gemacht und also danach noch mal. Du kannst einen Kopfstand machen, du kannst einen doppelten Flickflack machen, es gibt einen Großteil, Leute, die wollen es nicht verstehen. Habe ich erkannt. Also sie brauchen, wie du schon sagst, Heilsbringer, wer auch immer das sein mag. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder irgendwelche Namen von Parteien. Und das ist wahrscheinlich in der Natur des Menschen, oder? Man braucht immer jemanden, den man hinterher rennt.
Ja, das ist das Problem. Wir haben das Problem natürlich auch, dass wir die ganzen Sachen kaum noch wirklich sauber rüberbringen können, weil die zerebrale Dysfunktion der Menschen, um das Wort Dummheit zu vermeiden, natürlich dann wirklich die Menschen nicht mal mehr in der Lage bringt, die richtigen Vokabeln zu nutzen. Wir sind ja sehr schlampig in den Vokabeln. Und die Menschen können die Dinge gar nicht mehr beim Namen nennen. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, es sind nur noch Emotionen, keine Empfindung, das ist was anderes, das ist die Intuition, sondern die reinen Emotionen, Gefühle gepaart mit Ängsten und dann entstehen eben halt solche Verfehlungen.
Was sind deine aktuellen Projekte, was planst du
momentan? Ich mache keine Projekte nach außen, meine Hauptarbeit liegt im Inneren. Ich arbeite in der Forschung und 99% meiner Ergebnisse, die teile ich gar nicht mit, weil es nur Ärger gäbe.
Okay. Ja?
Und die sind einfach archiviert.
Aber bei dir in Kanada teilst du die mit oder auch nicht?
Naja, ja, natürlich. Wir haben natürlich unsere kanadischen Seminare, unsere deutschsprachigen Seminare in Kanada, in denen wir natürlich diese Dinge dann tatsächlich auch, und zwar in dieser Kombination finanzielle Vorsorge, sachliche Vorsorge, geistige Vorsorge, sprich Verlust der Ängste, dass wir dort eben halt versuchen, den Menschen einen Fahrplan zu geben, aber nicht nach dem Motto, wir geben vor, was sie zu denken haben, sondern wir versuchen, das Handwerkszeug mitzugeben.
Macht ihr ja schon sehr lange. Wie lange macht ihr es jetzt da drüben schon?
Seit 12, 13, 14
ungefähr
Jahren.
Ungefähr, genau. Ja, irgendwie so in damals hat es, glaube ich, grob so angefangen.
Ja, genau.
War so die Anfangsphase davon.
Ja, stimmt.
Und wann warst du letztes Mal in Deutschland, wenn ich fragen darf?
Jetzt. Und davor war ich das letzte
davor.
Mal. Davor war ich im November letzten Jahres. Ich war ein Jahr lang nicht in Deutschland. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man aus Kanada kommt, aus dieser Natur, und ich bin ja sehr mit meinem Vaterland verbunden, Deutschland.
Ja.
Und darf man das noch sagen, Vaterland, oder ist das schon Nazi?
Bei mir kannst du sagen.
Es ist auf jeden Fall so, dass ich natürlich fast meine ganzen Aktivitäten auch auf meine Heimat setze. Es ist immer sehr spannend, wenn die Leute sagen, jetzt hat er sich da nach Kanada zurückgezogen. Ich meine, ich bin schon seit 14 Jahren da und jetzt fällt es ihnen auf, dass ich da bin.
Nein,
jetzt werden sie bloß wacher und merken.
Ich kann es verstehen, das ist ein guter Punkt. Ich merke gerade, das wäre eine meiner letzten Fragen jetzt gewesen.
Ja.
Das sind die Synergien, über die wir von sprachen, finde ich schön.
Ja.
Also, dass wir ähnliche Schwingungen, müsstest du auch merken. Ne?
Ja, klar, absolut.
Öffentliche Schwingung. Mhm. Also, ich bewundere das, finde es auch gut, was ihr dort macht, ohne Wenn und Aber. Ich habe es aber oft gelesen bei Kommentaren, dass Leute schreiben, der hat ja gut reden, weil der ist ja nicht in Deutschland, der ist ja da drüben. So, obwohl du eine Menge natürlich machst. Was würdest du, wenn jetzt so ein Kritiker dir gegenüber sitzen würde, was würdest du dem erwidern?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, viele haben die Möglichkeit, etwas zu tun und die Leute, die sich aufregen, sind meistens die Trägen. Die Leute, die zum Beispiel hier sind und sich jetzt zum Beispiel nach Kanada nicht verziehen können, die sind aber auch nicht in der Lage, hier zu Hause in Deutschland Vorsorge zu betreiben. Ja? Also ich sage mal, urbane Krisenvorsorge. Dass ich zu Hause so aufgestellt bin, was passiert, wenn wir ein Blackout haben in Deutschland? Wie reagiere ich? Habe ich genügend Batterien? Habe ich genügend Kerzen? Wie habe ich mein Wasser gesichert? Kann ich überhaupt ein Chemieklo benutzen? Nicht nur eins haben, sondern auch eins benutzen? Habe ich das wirklich mal einfach ausprobiert, die Krise? Habe ich beispielsweise entsprechende Vorsorge gemacht? Habe ich Medikamente vorgesorgt? Das sind ja Prepper. Prepper ist, glaube ich, schon wieder was Rechtes, obwohl es die Bundesregierung empfiehlt. Aber wie dem auch sei, man kann sich ja vorbereiten. Mhm. Wie bereite ich mich vor in Sachen Sicherheit beispielsweise, wenn tatsächlich mal ein Chaos ausbricht? Das ist bei einem Blackout durchaus möglich. Und die Polizei nicht mehr kommt, wenn ich 110 wähle, weil der Polizist mit seiner Dienstwaffe gerade seine eigene Familie verteidigt.
Okay.
Wie reagiere ich? Wenn ich diese Leute frage und sage, was hast du denn schon getan in dem Bereich? Genau diese Dinge. Dann kommt häufig nur noch Mundgeruch.
Gut, glaubst du an Zufälle?
Nein.
Gut, ich fand das sehr bemerkenswert, als du vorhin sagtest, als ich dich fragte, wann eigentlich der Beginn war deiner Aufklärungsarbeit. Da hattest du das Jahr 1984 gesagt. Fällt dir was auf bei den Zahlen?
Mit George Orwell?
Genau.
Ja.
Das finde ich sehr
bemerkenswert. Eins nehme ich George Orwell übel, dass er so massiv untertrieben hat. Sonst war das Buch okay.
Genau, und das wollte ich noch zum Schluss dich fragen. Bist ja auch sehr gut belesen. George Orwell, 84, haben wir ja alle gesehen, gelesen. Der neue, schöne Welt von Huxley.
Klar.
Und Huxley schrieb ja über die Kontrolle durch Ablenkung. Wenn ich manchmal rausschaue, kommt es dir manchmal auch so vor, dass beide Autoren Recht hatten und wie du schon sagst, teilweise untertrieben. Ne?
Also wenn man Huxley liest, Eibelfeld, Konrad Lorenz, Todsünden der zivilisierten Menschheit, hatte Anfang der 70er Jahre den Nobelpreis für Literatur bekommen. Dort finden wir natürlich die gesamten soziologischen Grundlagen, gepaart beispielsweise mit der Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Mhm. Das sind sämtliche Grundlagenwerke, die wir auf der materiellen Ebene haben müssen, um erstmal zu verstehen, wie der Mensch, der Charakter und deren Abrichtung funktioniert. Wenn wir dazu auch noch die geistige Ebene dazu bekommen, um das noch zu erweitern, dass wir es auch wirklich verstehen, im Sinne von wirklichen Verstehen und nicht nur begreifen im Sinne vom was wir als Schule, wir reden ja von Ausbildung, das ist ja schon das Wort aus mit der Bildung, da ist es ja schon drin und es gibt so viele ausgebildete Leute.
Ja, in meinem Videoformat ist es immer so, dass ich am Ende den Gast die Möglichkeit gebe, dass er noch eine Schlussbotschaft richten kann an die Zuschauer, machen wir mal so eine Metapher. Man trifft den großen Andreas Popp irgendwo, wie ich damals, oder vielleicht irgendwo am Strand oder in Kanada im Wald, beim Spazieren und sagt, Mensch, Andreas, schön, dich hier zu sehen. Und mach mir Sorgen, Deutschland, was alles so abläuft, die Finanzen, Finanzsystem, also meist die ängstlichen Menschen. Hast du eine kurze Schlussbotschaft? Und er sagt, was gibst du mir auf den Weg? Was soll ich tun?
Ruhe bewahren, Überblick verschaffen, dringend seine Finanzen dann regeln. Wir denken einfach, das ist eine ganz, ganz platte Sache. Alleine die Rentenversorgungssysteme, egal ob Umlageverfahren oder Anlageverfahren, können nicht funktionieren durch dieses schwarze Loch der Umverteilung der bedingungslosen Spitzeneinkommen aufgrund des verzinsten Geldsystems. Raus aus diesen ganzen Dingen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, in verschiedenen Fähigkeiten, Handwerker, Ärzte, sonst was, sich ein Gebiet zu suchen, wenn man sich das leisten kann, in einem sicheren Land oder wenn man sich das nicht leisten kann, zumindest zu versuchen, in einem relativ sicheren Ort in Deutschland und sich dann dort entsprechend vorzubereiten, sich die Kraft zu geben und auch mal wieder in die Ruhe zu kommen. Ich kenne Kanada halt sehr gut und in Kanada gibt es etwas, das ist die Stille. Und wenn ich mich abends hinsetze, ist das lauteste Geräusch das Geräusch der Zellteilung, der eigenen nämlich. Ja, und ansonsten ist es nur noch Stille. Die meisten werden wahnsinnig dabei. Die meisten haben nur noch Gedudel im Ohr. Ich gehe durch ein Hotellobby, da läuft die Purple. Ich steige in einen Fahrstuhl, höre drei Stockwerke die kleine Nachtmusik von Mozart und steige oben bei ABBA wieder aus. Wer da nicht durchdreht,
deswegen kennst du ja diesen
lass
Satz.
Es, lass es aus.
Der großen Weisen, die auch immer gesagt haben, nichts gleich Gott mehr als die Stille. Deswegen ist die Stille eine wichtige Sache. Eine positive Botschaft noch. Danke erstmal für deine Schlussbotschaft an unsere Zuschauer. Es tut sich ja was in dem Segment der freien Medien. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es wurde jetzt ein großer Verein gegründet. Vera Lengsfeld ist dort sehr massiv involviert als Vorstandsvorsitzende. Ein Großteil der Blogger, bekannten Blogger der alternativen Szene, Petra Paulsen und zig andere Bekannte, David Berger, sind mit dabei. Ja. Die haben sich alle zusammengetan, also ist wirklich ein wichtiger Signal, muss man schon sagen, als Gegenstück zum Mainstream. Und diese Leute alle zusammen haben ein Buch geschrieben, Hashtag Wir sind noch mehr. Dieses Buch hat für Furore gesorgt, kommt am 1.12. erst auf den Markt. Es gibt es noch nirgendwo. Es ist auch komplett ausverkauft, die erste Auflage. Ich habe einen kleinen Handbestand gestern bekommen und eines dieser Bücher möchte ich dir persönlich das Dankeschön überreichen. Es hat wirklich noch keinen. Kann selbst Vera Lengsfeld anrufen, sie wird auch keins haben. Keiner hat bis jetzt das Buch. Erst nächste Woche.
Das ist aber sehr lieb von dir.
Dankeschön fürs Kommen.
Danke dir.
Vielen Dank. Bis zum nächsten Sendung bei Schrank TV Talk. Andreas Popp, vielen Dank nochmal. Alles Gute.
Vielen Dank.
Euer Heiko Schrank.